Mittendrin statt nur dabei. Sie wollten immer schon wissen, wie es hinter den Kulissen eines Spitals aussieht? Dann begleiten Sie uns durch das LKH-Universitätsklinikum Graz. Lernen Sie die Menschen kennen, die dafür sorgen, dass jede Patientin und jeder Patient bestmöglich versorgt wird. In unserem Podcast laden wir für Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Sprechstunde am Uniklinikum ein.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Haschisch auf Rezept ist provokant formuliert unser heutiges Thema. Wir unterhalten uns heute über Hanfprodukte, ihre möglichen Gefahren und ihre therapeutischen Einsätze. Wir begrüßen dazu ganz herzlich Frau Professor Rumpold Seitinger. Sie ist stellvertretende Abteilungsleiterin der klinischen Abteilung für spezielle Anästhesiologie, Schmerz- und Intensivmedizin. Sehr geehrte Frau Rumpold Seitinger, herzlich willkommen zur Sprechstunde. Es freut uns sehr, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
Es freut mich sehr, dass ich da sein darf.
Hanf ist die älteste Kulturpflanze. Seine heilende Wirkung ist seit Jahrtausenden bekannt. Was und welche Inhaltsstoffe machen die Hanfpflanze so besonders?
Also die Hanfpflanze, wie Sie sagen, wird seit Jahrtausenden, circa 4.500 Jahren, sowohl als Nahrungsmittel, als Arzneimittel, also Heilmittel, aber auch als Rauschmittel angewendet. Die Hanfpflanze hat ein Stigma durch diese berauschende Wirkung. Sie besteht aus hunderten Cannabinoiden, aber es konnten auch über 400 sekundäre Pflanzenstoffe, Terpene, Flavonoide und so weiter isoliert werden. Daraus ergibt sich natürlich eine Vielzahl von Wirkungen.
Cannabis, Marihuana, Haschisch, CBD oder THC. Für alle, die bei diesen Bezeichnungen dieser Hanfprodukte nicht den Durchblick bewahren, würden Sie uns ganz kurz erklären, wodurch sie sich unterscheiden.
Also Cannabis sorgt für Verwirrung, weil Cannabis ist eigentlich nur das lateinische Wort für die Hanfpflanze. Das heißt, wir sprechen von Cannabinoiden in Form von THC, das ist eines der Hauptcannabinoide. THC ist das Tetrahydrocannabinol und CBD das Cannabidiol. Das sind die zwei Hauptcannabinoide und dann eben Haschisch und Marihuana. Kurz zum THC. Das ist das Präparat, das wir in der Medizin am meisten einsetzen. Es ist aber auch das Präparat, das psychomimetische Nebenwirkungen zeigt. Das CBD ist im Gegensatz zum THC kein Arzneimittel, sondern es ist derzeit als Aromastoff deklariert. Das heißt, es kann frei verkauft werden in Apotheken, Shops und so weiter. CBD hat keine Nebenwirkungen auf die Psyche im Gegensatz zum THC. Und es wird vielfach erforscht. Besonders bekannt ist die entzündungshemmende Wirkung. Aber es laufen derzeit Studien auch, was Alzheimer-Therapie betrifft, Therapie bei Parkinson, bei Diabetes, dann bei Depressionen und zum Beispiel bei Psychosen. Im Gegensatz dazu, das Haschisch, und das müssen wir wieder von Marihuana trennen. Das Haschisch, es ist das gepresste Harz, das aus den Cannabisblüten stammt, hat einen sehr hohen THC-Anteil, aber es gibt natürlich unterschiedliche Pflanzenarten und damit variiert dieser Anteil und wird als Rauschmittel verwendet. Das Marihuana, das sind die getrockneten Blüten und Blätter der Hanfpflanze, hat auch einen hohen THC-Anteil, aber etwas geringer als das Haschisch meistens. Und diese getrockneten Blüten und Blätter werden in manchen Ländern auch als Arznei eingesetzt. Bei uns in Österreich sind sie dafür nicht zugelassen, aber auch als Rauschmittel.
Und was nehme ich jetzt für was?
Wir nehmen für medizinische Indikationen das THC und das CBD.
Wie wirkt Cannabis im Körper und in welcher Form kann es verwendet werden?
Da muss ich etwas ausholen. In den 1990er Jahren wurde das Endocannabinoid-System entdeckt. Das besteht darin, dass wir im Körper in fast allen Organen Rezeptoren besitzen, also Andockstellen für körpereigene Endocannabinoide. Die wir als Medizin verwenden, setzen sich dann genau auf diese Rezeptoren und verstärken die Wirkung. Was macht das Endocannabinoid-System? Es sorgt für einen Ausgleich der Zellen oder für ein Gleichgewicht der Zellen untereinander, beziehungsweise übt es auch eine Filterfunktion aus, dass nicht alle Reize, zum Beispiel Schmerzreize, sofort bis zum Gehirn gehen. Und wir führen nun exogen, sozusagen von außen, Cannabinoide zu in Form von THC oder CBD und entfalten unterschiedliche Wirkungen, sowohl im Nervensystem, wo sich diese Rezeptoren befinden, aber auch im Immunsystem und in den inneren Organen, aber auch in der Haut zum Beispiel. Und deshalb sind die Wirkungen der Cannabinoide so vielfältig, dass sie einerseits immunmodulierend wirken können, sie können appetitsteigernd wirken, sie können Übelkeit und Erbrechen dämpfen, sie können Muskelkrämpfe lösen, sie können antiepileptisch wirken, weil eben in all diesen Organen genau diese Rezeptoren vorhanden sind.
Worin unterscheidet sich das medizinische Cannabis vom illegalen Haschisch?
Beim medizinischen Cannabis haben wir eine genaue Dosierung. Ja, wir wissen, wie viel THC, also Tetrahydrocannabinol, wir in einem Tropfen, in einer Tablette, ja, oder einer Kapsel haben. Auch beim CBD bestimmte Konzentrationen bei öligen Lösungen. Beim Haschisch können wir nur vermuten, wie hoch die Konzentration ist, ja. Es bewegt sich zwischen 10% und 30% THC und dadurch habe ich psychomimetische Nebenwirkungen, zum Beispiel eben die beschriebenen Halluzinationen. Und diese Nebenwirkungen können wir bei entsprechender Dosierung im medizinischen Bereich großteils vermeiden.
Wer darf das medizinische Cannabis verschreiben und in welcher Form darf es verabreicht werden?
Verschreiben kann es prinzipiell jeder Arzt oder jede Ärztin. Es ist nur so, es ist für die Kostenübernahme dieser Präparate eine Schäferarztgenehmigung erforderlich. Und nachdem es auch relativ teure Präparate sind, muss man die Indikationen hier kritisch stellen. Das heißt, es wird nicht bei jeder Indikation die Kostenübernahme gewährleistet.
Kommen Cannabisprodukte am Uniklinikum zum Einsatz und wenn ja, wofür und in welcher Form werden sie eingesetzt?
Ja, wir verwenden Cannabisprodukte, vor allem eben THC, denn THC, Tetrahydrocannabinol oder auch als Dronabinol bekannt, wird magistral hergestellt. Es gibt aber auch synthetische und semisynthetische Formen, also Kapseln und Tabletten oder auch einen Spray in Kombination mit CBD. Das sind die Präparate, die wir an der Uniklinik verwenden oder die überhaupt als Arzneimittel zugelassen sind. Wir verwenden sie bei speziellen Indikationen, bei denen es auch Nachweise gibt, dass sie wirken. Das betrifft jetzt chemotherapieinduzierte Übelkeit und Erbrechen bei Tumorpatienten, aber auch eine Appetitsteigerung, wenn bei Tumorerkrankungen es zu einer massiven Gewichtsabnahme kommt und zu Appetitlosigkeit. Weiter sind gute Indikationen, bei denen wir es immer wieder einsetzen, schmerzhafte Krämpfe, also schmerzhafte Spasmen bei Patientinnen und Patienten mit Multipler Sklerose oder Querschnittssyndromen. Hier haben wir sehr gute Erfolge mit Cannabispräparaten. Eine weitere Indikation sind Nervenschmerzen, also neuropathische Schmerzen, wenn man mit den etablierten Medikamenten nicht das Auslangen findet. Da ist es also immer eine Add-on-Therapie. Zu allen übrigen Schmerzformen gibt es in Studien keine so guten Ergebnisse. Es wird zwar immer wieder mal angewendet, ist aber dann eher als individueller Heilversuch zu betrachten und die Kostenübernahme ist dann nicht unbedingt gewährleistet. CBD ist ja kein Arzneimittel, das heißt, es braucht auch nicht verschrieben werden. Und bei CBD ist es so, es wird ja für viele Indikationen mittlerweile angepriesen, vor allem ist diese entzündungshemmende Wirkung bekannt, sodass es sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten kaufen bei irgendwelchen Entzündungsreaktionen im Körper. Ja, aber sie kaufen es auch bei Schlafstörungen, weil eine schlafanstoßende Wirkung bekannt ist. Beim CBD ist vielleicht noch eines zu erwähnen. In den USA hat es eine Arzneimittelzulassung bei kindlichen Formen von Epilepsie. Und zwar sind das zwei seltene Formen von Epilepsie, bei denen es verwendet wird mit gutem Erfolg. Bei uns besteht keine Arzneimittelzulassung für das Epidiolex.
Also das heißt, es gibt bereits Standardtherapien, wo es eingesetzt wird?
Genau, das sind die vorher genannten Indikationen. Das sind so Standardtherapien, aber wichtig ist, dass es niemals eine Monotherapie ist, sondern immer zusätzlich zu etablierten Medikamenten.
Mittlerweile hat CBD ja sogar den Weg in die Hausapotheken gefunden. Es wird in Form von Tropfen, Salben, Kaugummis angeboten und massiv beworben. Wie wirkungsvoll sind diese Produkte? Ist zum Beispiel eine CBD-Salbe genauso wirksam bei Kniegelenksproblemen oder Entzündungen wie ein Diclofenac-Gel?
Okay, also wie wirksam zum Beispiel CBD Gummibären oder CBD-Kaugummi ist, kann ich nicht sagen. Ich zweifle an dieser Wirkung, weil es ja auch keine Angaben zur Konzentration von CBD gibt. Die CBD-Öle wurden mittlerweile doch schon intensiver erforscht und es konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass auch Kombinationspräparate, wo auch eventuell ein THC und CBD lokal angewendet wird, bei entzündlichen Hauterkrankungen gut wirkt oder bei allergischen Hauterkrankungen, aber auch bei Neuropathien an den Extremitäten, also bei Polyneuropathien. Eine Polyneuropathie ist eine Nervenschädigung, da gibt es unterschiedliche Arten, die auch unterschiedliche Ursachen haben. Das kann nun Chemotherapie verursacht sein oder bei Diabetes. Oder man findet überhaupt keine Ursache. Auf jeden Fall sind es Nervenschmerzen, die vor allem in den Extremitäten auftreten. Bei Entzündungen von Kniegelenken, bei zum Beispiel Abnutzungserscheinungen, also den Arthrosen, wo wir wissen, dass zum Beispiel Diclofenac-Gel oder überhaupt lokale Therapie mit NSAR sehr gut wirken kann, gibt es jetzt keine Vergleichsstudien mit CBD lokal. Es ist vorstellbar durch die entzündungshemmende Wirkung, dass es zu einer Verbesserung der Schmerzen und der Entzündung kommt, aber eben die Studien diesbezüglich oder kontrollierte Studien diesbezüglich fehlen.
Aber falls man solche Produkte kauft, worauf sollte man achten?
Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass es eine genaue Angabe der Konzentration gibt. Dann, wie das Herstellungsverfahren ist, möglichst schonende Herstellungsverfahren. Das heißt, dass man eher zu Vollextrakten greift, die biologisch hergestellt wurden. Und es ist natürlich schwer, nachdem so eine Vielzahl von Präparaten am Markt ist, die teilweise in Apotheken verkauft werden oder auch in Hanfshops oder im Internet. Ja, ist es für jeden Einzelnen schwer zu sagen, was ist das beste Präparat? Und ich empfehle meinen Patientinnen und Patienten dann eigentlich immer, sie sollen zum Beispiel sich diese Evaluierungen durch Stiftung Warentest oder so anschauen, wo genau geschaut wird, verspricht die Verpackung, verspricht der Inhalt, was auf der Verpackung steht. Weil es gibt da doch große Unterschiede. Und warnen möchte ich vor diesen ganz billigen Präparaten, die hauptsächlich im Netz verkauft werden, weil die haben meist die schlechtere Qualität.
Ein israelischer Forscher hat die Hypothese aufgestellt, dass einige Krebsarten mit Cannabis geheilt werden könnten. Also Cannabis gegen Krebs. Ist das auch vorstellbar?
Ja, hier geht es um das CBD. Das CBD wurde in zahlreichen Tumormodellen an Tieren erforscht. Es betrifft vor allem Hirntumore, also Glioblastome, aber auch Leukämie oder das multiple Myelom. Hier konnte gezeigt werden, dass durch CBD das Tumorwachstum gehemmt wird, und zwar, dass sowohl die Tumorzellen gehemmt werden, die Ausbreitung der Tumorzellen, und dass es teilweise zum Zelltod kommt. Am Menschen gibt es auch mittlerweile Fallberichte, dass es bei Glioblastomen durch CBD zu einer Verlängerung der Lebenszeit kommt. Es gibt leider keine großen kontrollierten Studien, die aber sicher wünschenswert wären und auf die wir warten. Es wird auch mittlerweile von einigen Kollegen schon eingesetzt als Begleittherapie bei Glioblastomen, aber wichtig ist immer, dass die Patientinnen und Patienten die Standardtherapie erhalten.
Was ist ein Glioblastom?
Ein Glioblastom ist ein Hirntumor mit einer sehr schlechten Prognose und einer kurzen Überlebenszeit.
Cannabis ist weltweit die am häufigsten konsumierte illegale Droge. Die Tendenz ist natürlich steigend. In Deutschland steht Cannabis kurz vor der Legalisierung. In Österreich fordert ein Cannabis-Aktivist das Recht aufs Kiffen. Wie stehen Sie zur Legalisierung?
Ich habe schon oft darüber nachgedacht und wege so Pro und Kontras ab. Ja? Wenn man jetzt sagt, es wird legalisiert, könnte es ja sein, dass diejenigen Cannabis-User, die jetzt vor allem das Verbotene reizt, das dann nicht mehr machen und die Zahlen zurückgehen. Aber es könnte natürlich auch genau das Gegenteil passieren, wenn der Weg zu Cannabis einfacher ist, dass mehr die Substanz nutzen. Es gibt dazu schon Studien und es konnte weder eine Explosion gezeigt werden nach Legalisierung, aber auch kein deutlicher Rückgang. Zum Beispiel in Kanada wurde da eine größere Studie durchgeführt. Also ist das eher offen. Was wäre noch ein Pro? Derzeit haben wir ja viele Präparate, die vor allem Jugendliche auch verwenden, die vom Schwarzmarkt, die verunreinigt sind. Bei einer Legalisierung hätten wir reine Präparate, die verkauft werden. Es würde eine entsprechende Qualitätssicherung bestehen. Weiters, wenn jemand bei sich selber einen schädlichen Cannabisgebrauch bemerkt, tut er sich jetzt schwer, Hilfe zu suchen. Ja, weil er ja was Illegales macht. Wenn es legalisiert wäre, könnte man problemlos einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen und sich helfen lassen. Dagegen spricht aber sicher, wir wissen ja, dass es speziell bei Jugendlichen Psychosen auslösen kann, aber es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass sich die Hirnrinde bei regelmäßigem Cannabiskonsum bei Jugendlichen verändert. Die wird dünner in bestimmten Bereichen, und zwar in Bereichen, die die Impulskontrolle betreffen, die die Konzentration und Leistungsfähigkeit betreffen.
Was ist ein regelmäßiger Gebrauch?
Ein regelmäßiger Gebrauch ist ein eigentlich täglicher Gebrauch oder zumindest 5-mal pro Woche. Also es gibt jetzt keine genaue Definition, aber das ist so bei Umfragen unter Jugendlichen hat sich gezeigt, dass sie das doch so häufig dann verwenden.
Viele Jugendliche sind der Meinung, Alkohol und Tabak seien viel schädlicher als Cannabis, da dieses nicht abhängig macht und auch keine gesundheitlichen Probleme mit sich bringt. Was sagen Sie dazu?
Es gibt sehr wohl eine Abhängigkeit von Cannabis. Die ist anscheinend nicht so bekannt, weil ich höre das immer häufiger. Es sind keine so schweren Abhängigkeiten wie durch Alkohol oder Nikotin. Da betrifft es 30-40%. Und bei Cannabis sprechen wir von 5-9% Abhängigkeit. Und die Abhängigkeit, wie ich gesagt habe, ist nicht so schwer, aber sie kommt vor, ist auch eine eigene ICD-Diagnose, also der internationale Diagnoseschlüssel. Sowohl der schädliche Gebrauch von Cannabis als auch die Cannabis-Abhängigkeit. Wir sehen das auch, ich bin ja Anästhesistin, ja, perioperativ bei irgendwelchen Operationen, dass regelmäßige Cannabis-User eventuell mehr an Hypnotika brauchen. Da gibt es Interaktionen oder auch nach der Operation mehr Schmerzmittel. Und dass eventuell eine leichte Entzugssymptomatik auftritt, die niemals so schwer ist wie bei Opioiden. Aber es gibt auch hier Entzugssymptomatiken.
Darf ich Ihnen zum Schluss noch eine persönliche Frage stellen? Haben Sie selbst schon Hanfprodukte probiert?
Bisher habe ich bei mir noch keine Indikation für medizinische Anwendung gefunden und für den Freizeitgebrauch habe ich eigentlich kein Interesse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten die Rauchwolke um dieses kontroverse Thema etwas lüften und Fragen klären. Einen schönen Tag noch, bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.